Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und ich habe heute ein Thema vorbereitet, das für alle Menschen interessant sein könnte, denn es geht um das Thema Schlaf. Und für dieses wichtige Thema habe ich mir eine Schlafcoachin eingeladen, und zwar Frau Melanie Bessendorfer. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Tipps sie uns heute geben wird. Herzlich willkommen, Frau Bessendorfer.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie sehr viel zu tun? Gibt es denn viele Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem Schlafen?
Tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die unter Ein-, Durch- und Ausschlafproblemen leiden. Und die Hilfestellungen, die Unterstützung, die Ansprechpartnerinnen sind rar gesät. Das heißt, es gibt tatsächlich nicht viele, die sich mit Schlaf auskennen, beziehungsweise hier auch tatsächlich qualitativ beraten oder auch unterstützen können.
Was unterscheidet Sie denn da? Wie war denn Ihre Ausbildung?
Tatsächlich ist Schlafcoaching mittlerweile ein Masterlehrgang an der Medizinischen Universität Wien. Ich hatte noch das Vergnügen, den Postgraduate-Zertifizierungslehrgang zu besuchen. Das ist ein zweijähriger Lehrgang. Und hier lernt man vor allem die unterschiedlichen Schlafstörungen kennen. Das heißt, die Gründe für schlechten Schlaf sind vielseitig. Es gibt physische Gründe, organische, hormonell bedingte, aber eben auch und manchmal sogar in Kombination sind es psychische Faktoren, die Menschen zu schlechten Nächten oder zu gefühlt schlechten Nächten bringt. Und was man eben dagegen tun kann, welche Anlaufstellen es gibt, welche Methodiken, aber auch welche Behandlungsformen es in der Praxis und in den Ordinationen der Ärztinnen gibt. Dafür sind wir mit Wissen ausgestattet worden von der MedUni Wien und ihren Expertinnen. Und die dürfen wir jetzt quasi als erste Anlaufstelle der Bevölkerung, der Gesellschaft weitergeben. Das heißt, tatsächlich sind wir sozusagen einmal nur die erste Anlaufstelle, wenn Menschen eben nicht weiter wissen, kein Medikament als erstes auch schlucken wollen, sondern tatsächlich einmal abklären wollen, woran liegt's, dann können sie zu uns kommen und dann schauen wir einfach, machen ein ausführliches Anamnesegespräch und werden rausfinden, woran liegt's, wo sind die Schlafstörer zu Hause. Und dann kann man gegebenenfalls, habe ich eben hier ein super Netzwerk an Schlafmedizinerinnen in einzelnen Fachrichtungen von Pulmologie, also Lungenfachärzte, wenn es eine Schlafapnoe sich handeln könnte oder eben wenn es Restless Leg, ein neurologischer Schlafmediziner, psychiatrische Schlafmedizinerin für Tablettenmedikamenteneinstellungen, aber eben auch ein großes Netzwerk an Psychotherapeutinnen, wenn tatsächlich Angst, Zwang oder andere Störungen dahinter liegen können, wo wir auch nicht helfen dürfen und können, sondern tatsächlich wirklich nur schauen, wie können wir deinen guten Schlaf einfach wieder hinbekommen, ohne Zwang, ohne Druck.
Und Sie arbeiten selbstständig aus Ihrer Praxis heraus oder sind Sie auch vor Ort in Krankenhäusern oder in sonstigen Städten, in Pflegeheimen oder sonst unterwegs?
Ich mache tatsächlich viele Vorträge und Workshops und Seminare in Unternehmen und in Schulen bisher, auch in Gesundheitshotels. Wo ich eingeladen werde, komme ich natürlich hin, wo das Thema Schlaf, Gesundheit sichtbar und besprochen werden darf, wo es verbessert werden darf, da komme ich hin. Und die Einzelsettings, so wie Sie sagen, die mache ich tatsächlich bei mir in Wien, in meiner Praxis oder natürlich auch, meine Klientinnen kommen mittlerweile aus Südtirol, aus Deutschland, aus ganz Österreich, die mache ich natürlich online.
Okay, wunderbar. Und aus Ihrer Erfahrung her, was ist denn jetzt so der häufigste Grund, warum jemand schlecht schlaft? Gibt es das überhaupt oder ist es einfach so komplex, dass man gar nicht sagen kann, da gibt es jetzt eine Abstufung?
Es gibt tatsächlich mehr als 44 Schlafstörungen Und das Wissen dahinter, welche Ursachen dahinter stecken, sind noch viel, viel mehr. Und wenn wir jetzt einmal bei der klassischen Schlafproblematik, sprich Ein- und Durchschlafproblem sprechen, ich komme aufgrund von Gedankenkarussellen, aufgrund von Stress oder einfach auch Sorgen nicht in den Schlaf, dann haben diese Menschen meistens, sage ich ja mal vorsichtig, kein Schlafproblem, sondern ein Wachproblem. Sie können sich quasi ihren Kopf oder auch ihre Emotionen oder ihren Körper nicht mehr in die Ruhe bringen. Und dieses fehlende Ruhe in die Ruhe bringen hält uns wach. Da bleiben wir dann munter. Da blockieren wir uns selber, dass wir bewusstlos werden dürfen. Das kann eben unterschiedliche Gründe haben, warum man sowas verlernt oder auch, warum man sich da selber auch oft im Weg stellt und munter bleibt im Bett. Das können eben falsche Schlafannahmen sein. Das ist sehr, sehr häufig bei meinen Klientinnen, dass sie eben sich selber irgendetwas auch denken, was nicht stimmt. Zum Beispiel sind das so Gedanken wie, wenn ich jetzt nicht schlafe, dann wird morgen ein katastrophaler Tag oder ich werde krank werden oder ich werde sowieso heute wieder nicht schlafen. Also alle so falsche Schlafvorwürfe, die man sich macht, und die halten einen wach. Die frustrieren, die bringen einen auch in eine gewisse Hilflosigkeit, und das sind dann Emotionen, wo kein schlafender Zustand mehr möglich ist, wo wir nicht ins Bewusstlose abtreten dürfen. Und da muss man dann schauen, wie können wir aus einer Ohnmacht wieder herauskommen. Und das gelingt uns meistens sicherlich nicht, wenn wir im Bett weiter liegen bleiben. Da verschärfen wir diese Situationen oft nur so sehr, dass es dann oft Stunden, wenn nicht Nächte, oft meine Klientinnen wach liegen und nicht mehr gar nicht in den Schlaf finden dürfen. Und da muss man unbedingt ansetzen, die Menschen mit Schlafwissen ausstatten, mit falschen Schlafannahmen aufräumen, mit Schlafmythen aufräumen und ihnen Tools und auch eine gewisse Ruhekompetenz wieder anlernen.
Das ist sehr interessant. Also ich habe das auch schon sehr oft gehört und ist bei mir auch natürlich schon mal vorgekommen, dass eben aufgrund solchen Gedankenkarussells man nicht einschlafen kann. Also die Schlafannahmen, wie Sie es nennen, diese Erfahrung hatte ich jetzt noch nicht, obwohl man setzt sich dann natürlich oft auch selbst unter Druck, gell? Wenn man jetzt nicht, jetzt ist wieder eine Stunde vorbei, man schaut vielleicht auf die Uhr und dann wird man nochmal nervöser. Aber wenn es jetzt um ein Gedankenkarussell von verschiedensten Dingen des Tages oder im Leben gerade, dann habe ich auch den Tipp schon gehört, dass man Dinge niederschreiben soll im Vorhinein oder meditieren kann. Wie sehr helfen denn solche Dinge?
Natürlich sind solche Techniken immer gut, wenn man die macht. Wichtig ist, dass man es nicht macht, um schlafen zu können. Weil alles, was ich wieder mache, baut wieder Druck auf. Und Schlaf ist das Gegenteil von Tun. Ja, Schlaf ist ein Nichtstun. Im Wachen, da müssen wir Dinge tun. Da müssen wir lesen, schreiben, arbeiten, essen, uns putzen, Zähne putzen, was auch alles wir tun müssen. Aber das Schlafen, das Ruhen ist ein Nichtstun. Und das können wir nicht erzwingen, indem wir jetzt meditieren und dann werden wir schlafen. Oder ja, es kann uns helfen, in die Ruhe zu finden, das stimmt schon, wenn wir es eben einfach tun, um ruhiger zu werden, nicht um schlafen zu können. Dann ist da eben oft ein ganz kleiner, feiner Unterschied, der aber ganz große Wirkung hat auf meine Klientinnen, ob sie dann tatsächlich bewusstlos werden dürfen oder nicht.
Ich habe als Vorbereitung auch ein Video von Ihnen angeschaut auf Ihrer Webseite, und da sagen Sie zum Schluss auch, Schlafprobleme starten nicht erst um 22 Uhr. Das heißt, vielleicht sollte man solche Übungen, Dinge niederzuschreiben oder sich einfach im Kopf klar zu werden, was kann bis morgen warten, was darf ich wegräumen, dass man das einfach auch schon früher machen sollte, oder?
Also vielleicht räumen wir mit einer falschen Schlafannahme einmal auf. Vielleicht hilft uns das, ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, was guten Schlaf tatsächlich auch ausmacht, was eine gute Schlafqualität auch tatsächlich ausmacht. Eine ganz, ganz, ganz häufige falsche Schlafannahme von meinen Klientinnen ist tatsächlich, ich muss 6, 7, 8, 9 Stunden schlafen. Wenn ich nicht meine 8 Stunden Schlaf habe, dann wird morgen ein katastrophaler Tag werden. Also die Schlafdauer, hier so viel Beachtung, so viel Druck reinzulegen, ist eine absolut falsche Schlafannahme. Was passiert? Na, ich mache mir Druck und es wird mir nicht gelingen. Derweil, und was ist richtig und was ist auch tatsächlich ausschlaggebend für guten Schlaf? Hier gibt es 8 Schlaffaktoren, die guten Schlafqualität auszeichnen. Die Schlafdauer, wie lange wir schlafen, ist auf Platz 4 von 8 Kriterien. Das Wichtigste, das wirklich auf Platz 1 macht's aus, die subjektive Schlafqualität, Annahme. Wie ich über meinen Schlaf denke und spreche.
Okay.
Das heißt, es kommt wirklich, also es bewahrheitet sich dieses Nichtstun, diese Schlafqualität bewahrheitet sich, wie ich tagsüber von ihr rede, spreche und denke. Wenn ich mir tagsüber schon negative Gedanken mache über meinen Schlaf, wenn ich denke, mal hoffentlich werde ich wieder die und die Zeit schlafen, hoffentlich, dann ist die erste und wichtigste Schlafqualitätsregel und was eine gute Schlafqualität ausmacht, schon nicht imstande gut zu werden, weil ich sie mir sabotiere. Die zweite ist, der zweite wichtige Faktor für eine gute Schlafqualität ist tatsächlich das regelmäßige Timing. Das heißt, gehe ich regelmäßig, sagen wir, plus, minus 30, 40 Minuten im gleichen Schlaffenster, 4, 5 Mal die Woche ins Bett? Oder ist es immer einmal um 9, einmal um 11, einmal um 12:30, einmal dann wieder um 9, weil ich müde bin, einmal vielleicht lege ich mich sogar nachmittags von 2 bis 5 ins Bett und schlafe. Diese unregelmäßigen Schlafzyklen können einen Menschen wirklich in eine Art Dauer-Jetlag bringen. Ich verstelle ständig meinen Körper, meine Chronobiologie, meine inneren Uhren und verursache dadurch wahnsinnig enormen körperlichen hormonellen Stress. Das kann zu wirklichen Schlafproblemen führen. Das ist der Faktor 2 und noch wichtiger als die Schlafdauer. Und der dritte ist das richtige Timing. Das heißt, jeder von uns ist ein eigener Chronotyp, also ein eigener Schlaftyp. Man kennt eben schon die Lerchen und die Eulen, die frühen Vögel und die späten. Die Eulen, die vor 12 meistens nicht ansprechbar sind, zum Mittag, aber am Abend könnten die arbeiten und Party machen ohne Ende und die kriegt man oft vor 2, 3 nicht ins Bett. Das sind so typisch junge Menschen, die werden mit 25, wenn sich ihr Hormonhaushalt wieder normalisiert, zum normalen Chronotypen, der bleibt dann so bis 60, mit 60 oder bei Frauen sogar früher mit der Menopause, merkt man auch, dass der Schlaf anders wird, weil eben Östrogen, Progesteron weniger wird und abfällt. Auch hier verändert sich mit einhergehend natürlich auch die Schlafqualität und auch die Durchschlafqualität. Und im Alter verändert sich dann auch noch einmal die Schlafqualität, weil wir summa summarum weniger Tiefschlaf benötigen als noch mit 40 oder sogar mit 20. Also ein 20-Jähriger hat im Durchschnitt jede Nacht circa 2 Stunden Tiefschlaf. Ein 40-jähriger Mensch hat circa nur noch 1 Stunde 15, 1,5 Stunden Tiefschlaf und ein 70-Jähriger hat vielleicht nur noch eine Dreiviertelstunde Tiefschlaf. Woran liegt's? Im Tiefschlaf werden Schönheitshormone ausgeschüttet und eben Zellerneuerung passiert hier sehr viel. Und das wird eben mit zunehmendem Alter leider immer weniger. Und deshalb benötigen wir tatsächlich auch, je älter wir werden, weniger Hauptschlaf. Der Schlaf wird selber bleibt ungefähr gleich. Und diese Hormone und diese ganze Chronobiologie, die geben einen Rhythmus an. Und dieser Rhythmus ist bei uns sehr individuell und mit Geburt an festgelegt. Und den kann man sich mittlerweile sogar testen lassen. Es gibt einen evaluierten Fragebogen, aber auch über die Haaranalyse in der Berliner Charité kann man sich das testen lassen. Und dann kann man seine wirklich physische Einschlafzeit herausfinden lassen. bei mir zum Beispiel, ich habe diesen Haaranalyse gemacht und da ist rausgekommen, ich gehöre zu den moderaten Morgenmenschen und meine perfekte Einschlafzeit ist 21.15 Uhr. Natürlich Sommer und Winter variiert, im Sommer ein bisschen später, im Winter ein bisschen früher, aber natürlich ist das, gehört zu ca. 6% der frühen Vögel, ja, 3% der Bevölkerung sind noch früher wie ich, der Rest ist später. Und ich stehe schon seit 42 Jahren ohne Wecker auf. Das heißt, ich stehe immer zwischen 5 und 6 auf. Wer von allein munter, bin fit und bin auch am Vormittag am leistungseffektivsten. Und ab 17, 18 Uhr bin ich eigentlich schon müde werden. Ab 20 Uhr bin ich eigentlich schon im Bett. Also das sind so die unterschiedlichen Chronotypen. Und wenn man hier sein Schlaffenster kennt, so wie ich, weiß ich, dass ich so zwischen 21 und 21.30 Uhr optimal einschlafe. Schaffe ich das jetzt 4-5 Mal pro Woche tatsächlich, um diese Zeit im Bett zu legen und zu schlafen, habe ich den dritten Schlafqualitätsfaktor super geschafft quasi und dann kommt erst, wie gesagt, auf Stelle 4 die Schlafdauer.
Super, also finde ich ganz, ganz spannend, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört, dass man tatsächlich das auch testen lassen kann. Wenn jetzt jemand den Test machen möchte, können wir vielleicht auch, dann kann ich Ihnen den Link in die Shownotes geben. Genau, wie kostspielig ist das und wie lang dauert das?
Also eine Testung kostet 199 Euro. Wenn man ihn über meine Webseite macht, bekommt man 10%. Und da gibt es den Link direkt in zur Firma Body Clock. Das ist eben die Außenstelle der Berliner Charité, vom Herrn Professor Achim Kramer gegründet. Das ist der Leiter der Chronobiologie der Berliner Charité, der eben diese RNA-Entschlüsselung mit seinem Team nach 5-jähriger Forschung tatsächlich vollbracht hat. Und der diese Testungen auch macht. Das heißt, man bestellt sich dort ein Testkit über diese Webseite, kriegt das zugeschickt, dann muss man sich nach dem Aufstehen in der Früh 10 bis 15 Haare ausreißen mit Wurzel, muss das in dieses Reagenzgläschen geben, zurückschicken in die Berliner Charité ins Labor. Und dann bekommt man circa 3-4 Wochen danach die Auswertung. Die ist sehr, sehr umfassend, sehr genau, ist circa 20 Seiten lang und da steht wirklich sehr viel Informatives drin, ein Stundenplan, wann der Körper essen sollte, wann man leistungsfähig ist. Also für Sportler super. Also die meistens interessiert Sportler oder Sportlerinnen oder natürlich auch Schichtarbeiterinnen, die einfach es nicht mehr wissen, wann sie wirklich leistungsfähig sind, wann sie müde sind, die das einfach schon so verstellt haben, ihre inneren Uhren, dass sie das einfach tatsächlich nicht mehr spüren. Da bringt so ein Test tatsächlich viel und natürlich auch für alle Spättypen unter den Zuhörerinnen, die endlich ihrer Frau oder ihren Mann belegen wollen, dass sie eine Späteule sind, ja, und dass das sogar körperlich begründet ist, ja, das ist nicht einfach nur ein Spaß, dass ich immer so spät schlafen gehe, sondern das ist wirklich so. Das kommt auch sehr häufig bei mir in der Praxis vor.
Weil ich denke mir, sehr viel ist ja auch Gewohnheit, oder? Man hört immer wieder, ja, der 5 O'Clock Club oder also der 5 Uhr Club, wo das, man sollte so früh wie möglich aufstehen, weil dann hat man halt ganz eine andere Energie und das kann man schon machen, wenn man das oft genug tut, so eine Gewohnheit. Deshalb denke ich mir, ist es vielleicht tatsächlich interessant, so einen Test zu machen, weil sonst weiß man nicht, ist das jetzt Gewohnheit oder ist das einfach mein Typ, wie ich schlafen gehe.
Es ist viel Sozialisierung tatsächlich. Also ich kann die meisten von uns, ich sage jetzt tatsächlich, 15% der Bevölkerung sind Frühtypen, 15-20% sind Spättypen, der Rest sind normale Typen. Das heißt, die stehen, wenn sie könnten, wie sie wollten, zwischen 7 und 8 Uhr auf und gehen zwischen 23 Uhr und Mitternacht schlafen. Die können beides, die können auch einmal früher schlafen gehen, einmal später schlafen gehen. Denen macht der Schichtarbeit zum Beispiel auch nicht so viel physisch gesehen aus, wie wenn ich als Frühtyp plötzlich später der Nachtdienste machen müsste. Ich würde schneller krank und unzufrieden und leistungsunfähig werden als ein Mischtyp, ein Normaltyp. Genauso geht es an Spättypen, wenn der plötzlich Frühdienste machen müsste. Also das ist es einfach zu berücksichtigen. Und ich glaube einfach, dass es die meisten eh im Gefühl haben, wie ihre innere Uhr tickt. Ja, also und danach zu leben, um das geht's. Also zum Beispiel einmal ein Gefühl zu haben, dass ein Frühtyp um 18 Uhr nichts mehr essen sollte, ein Spättyp nicht frühstücken sollte, solche Sachen.
Super, dann haben wir jetzt schon die vier Punkte. Also der vierte Punkt ist dann die Schlafdauer, haben Sie gesagt.
Genau. Und das andere ist Schnarchen.
Vier weitere.
Ja, die sind jetzt nicht so wichtig für uns im Schlafcoaching tatsächlich, weil das sind dann meistens so, also da geht es um Schlafeffizienz, um Schnarchen, solche Sachen, wo wir natürlich auch abfragen müssen. Das heißt, Schlafeffizienz berechnet sich zum Beispiel eben aus, wie lange liegt mein Klient im Bett? Und wie viel schläft er darin tatsächlich? Das heißt, was hier sehr aussagekräftig ist, nämlich auch für den wichtigsten Punkt, die subjektive Schlafqualität, ist tatsächlich Schlaftagebücher zu führen, Schlafprotokolle zu führen. Das heißt, jeder Klient kriegt von mir, bevor er mit mir in ein Gespräch kommt, ein Schlaftagebuch vorab geschickt. Und dann muss er das eine Woche mindestens zu Hause auch ausfüllen. Subjektiv gefüllt. Wann circa gehe ich ins Bett? Wann ist das Licht aus? Ja? Wie lange habe ich circa eingeschlafen? Wie lange hat das Einschlafen circa gedauert? Gefühlt, rein gefühlt. Wenn wir eine Messung machen wollen, machen wir eine Messung. Dann habe ich es objektiv. Aber mir geht es ja darum, was denkt er über seinen Schlaf? Und die Schlafeffizienz ist tatsächlich dann sehr schlecht oft, wenn meine Klienten diesen Fehler machen, der sehr häufig vorkommt. Sie meinen jetzt früher schlafen zu gehen, also zumindest ins Bett zu gehen, damit, wenn sie dann müde werden, eh schon im Bett sind. Das heißt, sie gehen als Normaltyp, nehmen wir an, der hat eine normale hormonelle Einschlafzeit zwischen 23 und 0 Uhr. Und jetzt geht er aufgrund seiner Schlafproblematik schon um 8, 9 ins Bett. So, das heißt, er ist viel zu viel früh im Bett und er muss um 6 oder um 7 Uhr aufstehen. Das heißt, er hat eine 10-11-stündige Bettzeit. Jetzt schläft er natürlich nicht um 9 ein. Das heißt, er wird vielleicht, wenn überhaupt, auch wenn er um 9 schon müde ist oder auch entspannt ist, aber sein Schlaffenster ist nicht offen. Und wenn er hier nicht quasi das irgendwie übertaucht, indem er sich draußen vielleicht noch einen ruhigen Film ansieht oder Dokumentation oder ein Buch liest draußen auf der Couch, dann kann es sein, dass er dann, wenn sein Schlaffenster um 11 Uhr aufgeht, plötzlich die Entspannung dahin ist, er schon so frustriert ist, dass nichts geht, dass er dann erst nicht einschläft. Dann ist sein Schlaffenster offen, aber die Entspannung nicht mehr da. Und jetzt muss er warten, bis vielleicht 1 wird, bis das nächste Schlaffenster aufgeht. 1:30, schläft dann ein, schläft dann seine 3-4 Stunden oder vielleicht auch 5 Stunden bis 6, hat aber quasi von 10 Stunden Bettzeit nur 4 oder 5 Stunden Schlafenszeit effektiv. Das heißt, die Schlafeffizienz ist katastrophal. Bei jemandem, der jetzt nur 5 oder 6 Stunden Bettzeit hat und davon nur 4 oder 5, 4,5 Stunden schläft, ist die Schlafeffizienz viel höher. Das heißt, wir haben jemanden, der das Bett sieht und schlafen kann dort. Versus jemanden, der im Bett auch sehr viel drin wach liegt. Und das bedeutet, dass derjenige sich mit seinem Schlaf immer mehr anfeindet und mit seinem Bett. Und das ist eben für den wichtigsten Faktor, subjektive Schlafqualitätsannahme, eine Kampfansage. Und deshalb müssen wir hier die Schlafeffizienz steigern.
Super, super spannend. Vielen, vielen Dank. Bevor wir aber jetzt noch zu den konkreten Tipps gehen, was man denn machen kann, um eben die ganzen Punkte zu verbessern, auch die Schlafeffizienz. Also wir waren jetzt beim richtigen Timing und natürlich bei einer regelmäßigen Schlafenszeit und bei der eigenen Nummer eins, die eigenen Einstellung zum Schlaf. Aber da gibt es bestimmt noch ein paar Tipps, die Sie für uns haben, was wir dafür tun können, damit wir gut einschlafen. Dazu und natürlich auch zu dem Thema guter Schlaf im Alltag kommen wir gleich. Jetzt nur eine kurze Erklärung von unserem Konzept Zeitpolster für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die Zeitpolster noch nicht kennen. Also Zeitpolster ist eine Organisation, die Betreuungsleistungen vermittelt. Also sie vermittelt helfende Personen an Menschen, die Unterstützung brauchen, meist einfache Unterstützung für ältere Menschen, wie zum Beispiel einkaufen gehen, zum Arzt oder Spaziergang begleiten, Unterstützung im Haus oder Garten oder einfach Gesellschaft leisten. Zeitpolster bietet aber auch Kinderbetreuung an. Und das Besondere daran ist, dass Helfende, die sich jetzt für andere Mitmenschen einsetzen, ihre Stunden gutgeschrieben bekommen für später, wenn sie selber einmal Hilfe brauchen. So, Frau Bessendorfer, jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie uns vielleicht ein paar ganz konkrete Dinge mitgeben, was wir machen können, um eben diese verschiedenen Kriterien zu verbessern, um zu einem besseren Schlaf zu kommen.
Also das Wichtigste, wie gesagt, ist tatsächlich, sich wirklich den Schlaf wieder als einen Freund zu sehen, diese Freundschaft wieder hochleben zu lassen, sich wieder neu verlieben zu dürfen, auch den Schlaf wieder als etwas Schönes, Positives zu sehen, auch wenn er vielleicht früher einmal viel, viel besser und tiefer war und selbstverständlicher genommen wurde. Aber so ist das Leben, oder? Früher war alles auch, war man mutiger, war man vielleicht irgendwie auch noch, hat auch alles nicht so schwer genommen wie heute. Und der Schlaf ist halt so wie das Leben. So wie man wach ist, so schläft man, heißt ein Zitat. Das heißt, der Schlaf ist einfach ein Wegbegleiter wie ein Ehemann, eine Ehefrau, die man ein Leben lang hat. Und je nachdem, wie ich über diese Beziehung denke und spreche, so wird diese Beziehung. Das heißt, wenn ich den Schlaf verteufel oder ihn schlecht empfinde, ihn sehe und ihn vor anderen schlecht mache, jetzt habe ich halt schon wieder so schlecht geschlafen, ja, eine Katastrophe diese Nacht, ja. Tatsächlich, meine Damen und meine Herren, wir wissen es nicht, wie unser Schlaf tatsächlich war. Weil wenn wir schlafen, sind wir bewusstlos und unser Bewertungssystem ist ausgeschaltet. Das heißt, wir können es nicht werten, wir können es nicht merken, wie wir schlafen, wie die tatsächlichen Schlafphasen waren. Was wir wissen, wenn wir aufwachen, ist, wie wir uns im Moment fühlen. Oder wir wissen vielleicht, na selbstverständlich, wie oft wir in dieser Nacht aufgewacht sind, wenn wir bewusst wach waren. Aber jeder Mensch, auch ein Junge, hat bis zu 30 Wachepisoden in der Nacht. Diese Wachepisoden sind nur weniger als 2 Minuten, deshalb bekommen wir sie in den meisten Fällen nicht bewusst mit. Es sei denn, eben, und die werden im Alter ein wenig mehr, sind diese bewussten Wachsequenzen. Das heißt, wenn wir länger als 2 Minuten wach liegen, da werden wir bewusst wach und wir bekommen das mit. Schlafen wir aber dann wieder ein, gehen wir aufs Klo und schlafen dann wieder ein, macht das nichts. Wichtig ist tatsächlich, dass Sie in der Früh, wenn Sie aufwachen, auch wenn Sie hier vielleicht gerade müde, gegähnt oder Ihnen was wehtut, die Nacht kann dennoch sehr erholsam und qualitativ in Ordnung gewesen sein. Wichtig ist, dass Sie hier trotzdem positiv bleiben und sagen, okay, ich habe gut geschlafen und morgen wird noch eine bessere Nacht werden. Ich möchte vielleicht hier gleich ein Praxisbeispiel auch erzählen, weil das hilft vielen oft in meinem Vortrag, wenn ich das bringe, weil es ein schönes Beispiel ist aus der Praxis, wie wichtig eine gute subjektive Schlafqualität ist. Zu mir kam aus St. Pölten eine 74-jährige Dame, die eben mir im Telefon schon gesagt hat, dass sie seit mehr als 30 Jahren unter massiven Ein- und Durchschlafstörungen leidet. Sie hat alles probiert, sie war bei so vielen Schlafmedizinerinnen, sie war bei Psychiaterinnen, hat alle Medikamente ausprobiert. Die Kinder schenken ihr Meditationsgeräte, Produkte, alles nur zum Thema Schlaf. Aber nichts hilft. Ja? Die Dame kam dann eines Tages, wir haben einen Termin ausgemacht, zu mir in die Praxis, ist mit dem Zug extra aus St. Pölten zu mir nach Wien angereist, sitzt dann bei mir in meiner Praxis und macht einen eigentlich ganz guten ausgeschlafenen Eindruck auf mich jetzt zuerst. Sie sagt mir die ganze Nacht, war sie wieder wach, sie hat nichts geschlafen und sie erzählt mir, dass sie halt in der Früh um 8 Uhr dann halt aufgestanden ist, es hat ihr gereicht, sie hat dann Frühstück gemacht und sie war aber dann schon noch eine Runde mit der Nachbarin Nordic Walken und ist dann mit dem Zug jetzt zu mir reingefahren und am Nachmittag jetzt fährt sie dann wieder raus und dann kommen noch die Enkelkinder zu ihr und ja, und am Abend wird sie dann wieder versuchen zu schlafen. Ich sage, das schaffen sie alles, ohne dass sie da wirklich einen Einbruch erleben oder so einen massiven Schlafdruck haben, im Zug oder so. Sagt sie, ja, nein, das kann ich nicht, am Tag kann ich nicht schlafen. Sage ich, okay, dann gebe ich Ihnen jetzt, wenn Sie wollen, ein EEG-Kopfband mit und das tragen Sie mir mal eine Woche und dann schauen wir mal, ob Sie tatsächlich nicht schlafen oder ob nur das Gefühl des Nichtschlafens da ist. Ja, und das EEG-Kopfband misst dann tatsächlich, es funktioniert ohne Kabeln, tatsächlich dann die unterschiedlichen Schlafphasen. Es ist selbstverständlich nicht so genau, wie wenn Elektroden am Kopf geklebt hätte, aber es hat hohe Genauigkeit, was die Schlafphasen angeht. Die Dame hat das gemacht, nach einer Woche kam sie zu mir und wir haben es uns gemeinsam angeschaut, jede Nacht, sind so durchgegangen und die Dame kam jede Nacht auf mindestens 3,5 bis 7 Stunden Schlaf. Sie hatte tatsächlich eine massive Durchschlafstörung. Sie hatte Wachphasen in der Nacht, 20, 30 auch bewusste Wachepisoden, wo sie dann tatsächlich auch oft eine Stunde wach war, eine halbe Stunde, 10 Minuten wach war. Wirklich ein sehr fragmentierte Nächte hatte, aber sie hat dazwischen, ohne dass sie es merkte, das Bewusstsein verloren, hat geschlafen. Auch Tiefschlaf, auch REM-Schlaf, auch Leichtschlaf, auch Hauptschlaf, alles war dabei. Und wir haben gesagt, machen wir es noch eine Woche, sagt sie, die Messung, ja, sagt sie, ja passt, machen wir noch eine Woche. Und in der zweiten Woche, nur weil sich jetzt ihre subjektive Schlafqualitätsannahme veränderte, hatte sie nur noch zwischen 5 und 10 Aufwach-Episoden. Und sie hatte das Gefühl, geschlafen zu haben. Und das ist eben das enorm Wichtige. Es weicht sehr, sehr oft ab zwischen tatsächlicher Schlaf und einer gefühlten Schlaf- oder Wachsequenz. Und das möchte ich einfach nur mitgeben. Macht euch oft nicht unruhiger, als es oft tatsächlich ist. Ja.
Das ist dann, also ich habe, es haben mir heutzutage viele eher jüngere Menschen verschiedene Devices, also Wearable sagt man auch dazu, also wie zum Beispiel eine Uhr, ein uhrähnliches Gerät dabei, der auch teilweise Schlafphasen misst. Kann das schon einen Anhaltspunkt geben oder ist es schon sehr ungenau, wenn das jetzt direkt am Armgelenk ist?
Also das aussagekräftigste Messtool, was so eine Uhr besitzt, ist der Bewegungssensor. Weil der Pulssensor am Handrücken, welcher Arzt misst den Puls am Handrücken? Welcher Arzt würde eine Sauerstoffsättigung am Handrücken messen? Also der Ort der Messung ist sehr ungenau und vulnerabel. Deshalb würde diese Daten, die dann die KI bekommt zum Berechnen eventueller Tiefschlaf oder Leichtschlaf oder REM-Schlaf, sind so vulnerabel und so ungenau, dass ich hier bitte eher davon abrate. Außerdem ist es tatsächlich so, Schlaftracking wozu? Schlaf, wozu soll ich einen Schlaf tracken? Wenn es mich entspannt, was ich dann sehe, dann bitte kann man es weiter tun, wenn man möchte. Aber wenn es mich stresst, dann bitte nicht.
Okay, interessant. Und wie spielen denn auch jetzt die Lebensgewohnheiten, das Essen, die Bewegung, frische Luft, sonstige Dinge, Bildschirm, man hört auch immer wieder Fernseher im Schlafzimmer. Wie spielen denn solche Dinge mit hinein in einen guten Schlaf?
Ganz wichtig für eine gute Schlafqualität sind soziale Kontakte. Also das, was wir auch wissen und auch sehen, was ich in meiner Praxis sehe, ist Menschen, die nicht einsam, die nicht alleine sind, die einfach ein soziales Gefüge haben, die sich auch geliebt fühlen, die Aufgabe haben im Leben, die einen Sinn haben im Leben, die ein Ja zum Leben haben, die schlafen viel besser. Menschen, die im Nein sind, die im frustriert sind, die im Rückzug sind, die isoliert sind, die frustriert sind, die schlafen schlechter. Also A, soziale Kompetenz, soziales Gefüge ist enorm wichtig für guten Schlaf. Dann natürlich Stress, Unsicherheiten, Überforderungen, Unterforderungen, Ängste, all das raubt uns natürlich auch gute Schlafqualität. Ja. Was kann uns da helfen? Dass wir auch eine gewisse Akzeptanz natürlich aufbauen. Ich meine, das machen ältere Menschen meistens eh mit dem Alter, kommt auch eine gewisse Egalität, also ein bisschen mit Kern sagen wir so eine Wurstigkeit. Das muss da auch egal sein im Leben oder werden. Dann wird auch der Schlaf besser tatsächlich. Also wenn mir gewisse Sachen am Abend mehr wurscht sind, als mir aufregen, also eher nicht die ZIP-2 schauen, weil da regt mir alles auf, sondern wirklich alles ein bisschen mehr mit Akzeptanz, Leichtigkeit oder mit, zumindest mit einer Prise Humor sehen am Abend, dann schlafe ich leichter. Ja, bin jemand, der Menschen brauchen Regelmäßigkeiten und Rituale. Alles, was uns gut tut. Ja, das sind vor allem natürlich Morgenrituale, Abendrituale, aber auch eben gewisse Jahreszeiten, die wir feiern, gewisse Sachen, die wir feiern. Also ich komme aus Villach, wir haben einen Fasching, wir haben einen Kirchtag. All diese Sachen geben Struktur, geben Sicherheit und das lässt gut schlafen.
Und mit der Ernährung, was soll man essen, was nicht und bis wann, wie viele Stunden vor dem Schlafen gehen darf man und ja, was gibt es da für Regeln?
Natürlich ist es so, dass man so circa 3 Stunden vorm Abendgehen nichts essen sollte, vor allem nichts schwer essen sollte. Tatsächlich jetzt auch das minimiert unsere Schlafqualität. Alkohol, Drogen natürlich auch. Natürlich ist so ein Schlummertrunk, möchte ich niemanden absprechen. Achterl Rotwein zum Abendessen oder am Abend als Ritual, dann ist das ein Ritual. Aber wenn ich jetzt 3, 4, 5 Achterln trink, dann kann das meine Schlafqualität sehr wohl minimieren. Genau. Fernsehen, digitale Geräte. Wichtig ist, wenn ich am Abend noch Fernsehen schaue, natürlich, klar, kann ich ja. Viele schlafen vom Fernseher am besten ein. Je größer übrigens der Bildschirm ist, desto besser verteilt sich auch meine die Information auf mein Gehirn, auf meine Sinne, auf meine Wahrnehmung. Das heißt, es ist entspannender für mein Gehirn, auf einem großen Bildschirm Sachen zu sehen, wie die jungen Generationen es auf diesem kleinen Smartphones mittlerweile am Abend macht. Filmchen am kleinen Bildschirm zu sehen. Alles, was in so einem kleinen Bildschirm fokussiert, konzentriert sich und strengt sich mein Gehirn einfach viel mehr an und ist dadurch viel aktiver und wacher als auf einem großen Bildschirm zum Beispiel. Was ich meiner Meinung nach auch immer empfehle, ist natürlich, wenn die Sonne untergeht, wieder einen gewissen Feierabendmodus einzuschalten. Nicht noch den außer ich bin Abendtyp, nicht noch den Abend auch noch zum Tag zu machen und hier Termine rein und das machen und jenes und wie wenn wir jetzt da erst ein Leben zu machen hätten. Sondern der Feierabend soll dazu wirklich sein, Kerzen anzumachen, die Lichter zu dimmen, eine schöne Abendstimmung einzunehmen, noch einmal durchzulüften das Haus, den Tag Revue passieren zu lassen, sich jetzt wirklich dankbar, dass man wirklich ein Lotto 6er haben, in Österreich zu leben, dass wir hier einfach zu Hause sind und ja, einfach in einer gewissen Dankbarkeit wieder zurückzukommen.
Wie ist das mit frischer Luft? Sollte man, wenn möglich, mit offenem Fenster schlafen zum Beispiel?
Das ist Typsache. Ja, der eine liebt's, der andere hasst's. Man sagt tatsächlich so 18 Grad circa sind so die durchschnittliche Raumschlaftemperatur. Der Schlafraum sollte auch wirklich nicht überladen sein, sollte eine Wohlfühloase sein, ein Entspannungsort, ein Rückzugsort, wo wir gerne uns die Augen zumachen und uns in den schönsten Abschnitt unseres Lebens, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlaf, mit Nichtstun. Da müssen wir wirklich nichts tun. Ja? Also schöner geht's ja gar nicht. Ja? In der Wachheit müssen wir eh so viele Dinge tun und erledigen. Und von dem her soll der Schlafort tatsächlich etwas ganz Besonderes sein. Und er sollte auch wirklich ganz besondere Aufmerksamkeit haben bei der Gestaltung, beim Herrichten sein. Für Küchenplanungen nehmen sich die Österreicherinnen so viel Zeit und auch so viel Geld in die Hand, um das schön zu machen und in Ordnung zu haben. Und für die Schlafraumplanung wird meistens nicht viel Wert gelegt, wird nicht viel Zeit eingeplant, geschweige denn Geld.
Vom Licht, also man sollte vielleicht auch schon früher beginnen, ein bisschen die Wohnung ein bisschen dunkler zu machen oder damit der Körper sich schon darauf einstellt. Gibt es spezielle Lichtarten? Ich glaube, ich habe sowas mal beworben bekommen, dass das für Schlafzimmer ganz, ich weiß nicht mehr, was da speziell war an diesen Lampen, aber dass es da anscheinend spezielle Lampen gibt für Schlafzimmer, die besser sind.
Sie müssen sich verstehen, wann schaltet ein Mensch nach Sonnenuntergang am besten runter? Wir waren über Jahrtausende bei Kerzenschein und Lagerfeuerlicht. Und das Rotlicht ist das, wo wir müde werden. Das Deckenlicht, das helle LED-Deckenlicht, also wenn wir jetzt eine Vollraumbeleuchtung zu Hause haben und wir schalten nach Sonnenuntergang, also ich spreche jetzt immer so als Frühtyp und Normaltyp, ja. Man muss aufpassen, weil die Spättypen, die werden ja wirklich nicht nach Sonnenuntergang meistens müde, sondern bei der fängt die Melatoninproduktion ja viel später an als zum Beispiel bei mir. Das heißt, die können sehr wohl noch bei Deckenbeleuchtung sitzen. Aber eben so 3-4 Stunden vorm Schlafen gehen, sollte man wirklich auf Deckenbeleuchtung verzichten. Alles, was helle LED-Glühlampen sind, verzichten. Die haben einen hohen Blaulichtanteil. Stattdessen eben kaufe ich mir so eine Gelblicht-Rotlichtlampe. Salzlampen sind super. Indirekte Lichter, die man eben, so Nachtlichter, die man unten angesteckt hat, damit man auch, wenn man in der Nacht munter wird, aufs Klo gehen, hier nicht stürzt. Ja. Das schadet nicht. Das macht uns jetzt nicht wach. Wach macht uns wirklich nur Licht von oben, das die Sonne simuliert. Das macht uns wacher, als es notwendig ist in Zeiten wie diesen.
Okay, wunderbar. Dann vielleicht würde ich ganz gerne noch wissen, jetzt haben wir eh schon sehr viele interessante Informationen bekommen. Gibt es noch etwas, was man jetzt besonders beim Schlaf im Alter wissen sollte? Sie haben schon kurz angesprochen, die Schlafphasen verändern sich. Man hat weniger Tiefschlaf, wenn man älter ist. Aber braucht man auch generell weniger Schlaf, wie man öfter hört? Oder gibt es sonst irgendwelche Veränderungen, auf die man achten soll?
Genau. Ich glaube, ich habe es eh schon vorhin im Gespräch kurz angeführt, dass sich unser Schlaf im Laufe des Lebens verändert. Ein Baby schläft anders als ein Pensionist, als ein älterer Mensch. Die Tiefschlafphasen verändern sich, sie werden im Alter kürzer und der Schlaf wird im Alter vor allem fragmentierter. Das heißt, der Hauptschlaf wird weniger. Das heißt, wenn ich früher immer so bis 6, 7 gut geschlafen habe und plötzlich um 5 schon wach bin und immer schlafen kann, dann ist das so. Tatsächlich. Aber das heißt nicht, dass diese Stunde weniger Hauptschlaf brauche ich dann meistens untertags in 2x eine halbe Stunde Schläfchens. Ja? Ich sollte eben nachmittags nicht länger, außer ich bin krank oder der Körper braucht's, nie länger als eine halbe Stunde schlafen. Weil da kann eben der Körper in Tiefschlaf geraten und ich bin dann oft verwirrter und eben wie gesagt in einer Art Jetlag-Modus, dass ich dann oft Stunden brauche oder oft am Tag, um mich wieder der richtigen Zeit anzupassen.
Und gibt es irgendwelche Ergänzungsmittel oder jetzt nicht medikamentöse Zusatzlebensmittel, die man nehmen könnte, wenn man einfach das Ganze ein bisschen verbessern möchte, also den Schlaf? Wie schaut es mit Lavendelsprays aus? Oder ja, gibt es da irgendwelche Tipps noch?
Lavendel ist tatsächlich der Ruhestifter der Natur. Und wichtig ist natürlich schon zu sagen, was brauche ich denn gerade? Ja? Wie geht's mir denn gerade? Das ist die wichtigste Frage in meinen Coachings. Ist das jemand, der sehr unruhig ist und überhaupt nicht abschalten kann? Oder ist das vielleicht ein phlegmatischer Typ, der zu wenig Sonnenlicht abbekommt, weil er nie mehr rausgeht und kein Sonnenlicht tankt, ja, keine sozialen Kontakte hat. Also ich muss einmal schauen, was braucht er, und dann kann man eben auch hier diesbezüglich auch phytotherapeutische Tipps geben. Prinzipiell, wie gesagt, Lavendel ist der Ruhestifter der Natur, was natürlich im Alter oder auch bei Jetlags oder generell oft auch verordnet wird von Ärzten oder auch frei verkäuflich bis zu einer gewissen Dosis ist Melatonin. Melatonin ist im Alter sicherlich oft hilfreich zu supplementieren, weil es der Körper nicht mehr in der Dosis produzieren kann. Sonst würde ich eher eben mit Magnesium kann auch immer helfen. Ja, also eine gewisse Form von Magnesium oder auch Baldrian hilft auch wieder, ein bisschen Konzentrations- und Ruhekompetenz zu fördern. Das sind so, was ich jetzt einmal sagen kann, da kann man nicht viel falsch machen im Alter, das zu supplementieren. Wichtig ist es immer mit Ärzten in Absprache zu halten, wenn man Medikamente nimmt, ob die Kombination passt, ja, ob man sie verträgt.
Also vielen Dank für die vielen tollen Tipps. Gibt es vielleicht abschließend noch irgendetwas, was Sie mit uns mitgeben können, was wir gleich umsetzen können, vielleicht heute am Abend?
Ja, sehr gerne. Mein Abschlusstipp für heute ist tatsächlich, wenn wir im Bett liegen, dann werden wir uns drei Dinge oder drei Emotionen vielleicht ein wenig bewusster. Mit diesen drei Emotionen lässt es sich tatsächlich viel einfacher und leichter einschlafen. Mit diesen drei Emotionen haben tatsächlich auch im Mittelalter die Menschen einschlafen können. Und da war die Gefahrenlage vermutlich schon ein wenig gefährlicher als heutzutage. Und diese drei Emotionen, die ich heute mitgeben möchte zum Abschluss, sind die Emotionen, wo wir unser Nervensystem in den Parasympathikus stellen, wo wir quasi sagen, alles gut, du darfst jetzt entspannen, du darfst ruhen, du darfst jetzt gute Nacht sagen. Und diese drei Emotionen sind Dankbarkeit, Demut und Humor. Also wenn ihr gut und schnell einschlafen wollt, dann schaut, dass ihr am Abend dankbar seid. Drei Dinge, für die ihr dankbar seid, die heute waren, auch wenn es ein bescheidener Tag war. Demut ist ein schönes Gefühl, in einer Zeit wie heute oft verloren gegangen. Aber wir sind nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen und jeder trägt und wir sind alle miteinander verbunden. Wir tragen, auch wenn es so klein und unwichtig war, trotzdem sehr, sehr viel dazu bei, dass alles gut werden darf. Und der Humor ist natürlich auch etwas, was am Abend nicht fehlen darf, gerade dann nicht, sondern ja, es gibt gute Tage, es gibt bescheidene Tage, jeder, nobody is perfect. Morgen ist ein neuer Tag und jetzt freuen wir uns aufs Nichtstun, aufs Abschalten und aufs Einschlafen.
Sehr schön, vielen Dank. Dann würde ich jetzt noch die Frage stellen, die wir allen unseren Gesprächspartnerinnen zum Abschluss noch stellen. Und zwar, was zählt denn im Leben?
Was zählt im Leben? Ich glaube, die Überwindung der Polarität, dass wir uns in Stille und Selbstbestimmung nach innen blicken dürfen und eine gewisse Balance in uns herstellen dürfen, dass wir beide Seiten leben dürfen. Wir dürfen die Sicherheit spüren, wir dürfen aber auch in Unsicherheit gehen. Wir dürfen den Abenteurer in uns leben, genauso wie Versicherungen abschließen. Und wir dürfen einmal einen chaotischen Tag hinter uns haben und dann wieder einen sehr ruhigen, harmonischen Nichtstutag haben. Ich glaube, dass das unser Challenge und unsere Aufgabe des Lebens ist, in Balance mit der Erde, mit diesem Naturgesetz der Polarität zu sein, dass wir einfach beides haben. Wir haben Krieg, wir haben Frieden, wir haben Nacht, wir haben den Tag, wir haben Schlaf, wir haben das Wachsein. Die richtige Dosis bei beiden Seiten macht es aus und beides gehört zum Leben dazu.
Super, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Danke auch. Gute Nacht.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolster-Gruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.